Parallelwelten, der Podcast von
Tanja
und Rick.
Denn deine Beine hören niemals auf. Wir machen Giro.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge
Parallelwelten, der zweiten Ausgabe im wunderschönen Mai. Mir gegenüber sitzt Tanja Erath.
Und die erste Ausgabe als arbeitsloser Rick Zabel.
So sieht's aus. Ja, noch nicht ganz. Ich fahre ja noch ein Rennen, ne? Also offiziell. Nee, offiziell bin ich kein Radprofi mehr, aber ich bin so in der Zwischenphase.
Du bist in der Zwischenwelt, in der Parallelwelt zum
Radsport. Ich bin tatsächlich
zum
in der Parallelwelt, du hast vollkommen recht.
Ja, schön. Deshalb können wir jetzt auch an einem Dienstagmorgen hier sitzen und einen Podcast aufnehmen.
Ja, klar. Einmal durch die Stadt durch, Stadtverkehr war schon wieder mega. Es war auch auf jeden Fall wieder mal viel los bei uns. Also ich musste erstmal Karriereende offiziell machen, verdauen und was dann auch alles so auf einen einprasselt. Da kann man ja, glaube ich, später auch mal in Ruhe drüber reden. Du hast dich dafür entschieden, nach Girona ein paar Tage zu fahren. Während ich hier in der Sonne gefahren bin, bist du schön im Regen dort gefahren.
Junge.
Da habe ich mir gedacht, was machen die eigentlich? Was macht die eigentlich?
Also, das war wirklich Fail.
Du warst in Girona und beim Trucker, so bei einem der größten Gravel-Rennen. Von daher, der Giro d'Italia hat angefangen. Das war auch noch. Das Rennen in Frankfurt war auch. Also Radsport technisch haben wir, glaube ich, ein bisschen was auf der Liste, worüber wir sprechen können.
Ja, und Tim Thorn-Teutenberg liefert ab hier. Über den können wir auch noch sprechen.
Ja. Was war da? Flash de Süd?
Flash de Süd, erste Etappe hat er gewonnen. Jetzt haben sie 1-2-3 abgeräumt gestern.
Wo?
Vorgestern. Das war dann dritte Etappe.
Okay.
Dritte Etappe.
Okay. Ja, der fliegt momentan lügen. Sehr gut.
Der geht richtig steil.
Das ist gut. Der ist ja auch bei Rund um Köln am 26. Mai.
In deinem Team, oder?
Ja, in meinem Team. Also ich bin Teamkollege von ihm, so würde ich es eher sagen.
Team Rick Zabel.
Team Rick Zabel.
Sponsert bei WDR.
Team Deutschland. Deutschland, deine Mannschaft. Schwarzmann, Ackermann, Selig, Tim Thorn-Teutenberg.
Ach ja, und Miguel Heidemann gestürzt an dieser Stelle. Gute Besserung.
Gute Besserung. Ich glaube, sonst wäre er auch in dem Team gewesen. Jetzt ist Lukas Baum, fährt auch mit.
Den habe ich ja in Girona kennengelernt, der war ja bei uns in der Unterkunft.
Ah, Moritz Kretschi fährt mit und ich. Ich glaube, das war das Team für Rund um Köln. Ich glaube, ein cooles Team. Und ich bin jetzt ein, zwei Mal Recon gefahren am Wochenende. Und schon den einen oder anderen fiesen Anstieg im Bergischen. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen.
Ja, durchaus.
Ist gar nicht so einfach.
Aber wir haben ja auch schon drüber gesprochen, ob mit Lukas Baum nämlich, ob jetzt durch die Abwesenheit von Nils Pollitt bei Bora, ob Bora wieder bremst am Berg oder ob jetzt, weil Pollitt weg ist, nicht mehr gebremst wird und damit die ganze Renndynamik sich verändert.
Hier kommt drauf an, wer bei Bora fährt im Endeffekt. Ne? Also ich glaube auch, der Fakt, dass Nils Pollitt nicht am Start steht, macht das Rennen an sich erstmal einfacher, weil man so einen sehr angriffslustigen Fahrer nicht dabei hat. Aber ich glaube, wer den modernen Radsport kennt, der weiß, dass es trotzdem dann auch viele andere gibt, die in die Attacke gehen werden. Aber eigentlich ist ja die einzige Stelle, wo du das machen kannst, ist ja dieser Agatha-Berg.
Genau.
Und wer das mittlerweile immer noch nicht mitbekommen hat, dass das eine Taktik da ist, dem ist auch nicht mehr zu helfen.
Ja, aber das ist ja das Komische manchmal mit Taktiken. Eigentlich muss es irgendwann jeder wissen und dann passiert es doch wieder. Genauso wie mit manchen Fahrern, wo man weiß, wenn die mal weg sind, dann wird es schwer, die wieder einzuholen. Und trotzdem kommen die immer wieder weg. Und andere Leute werden nie fahren gelassen. Also manchmal ist ja auch die Dynamik innerhalb vom Peloton eine ganz komische. Eigentlich erwartet es jeder und dann kommt es doch überraschend.
Ja, was auf jeden Fall nicht überraschend kommt, ist, dass Pogi beim Giro komplett rasiert.
Das stimmt durchaus, aber sowas von.
Also, das ist eigentlich so, als wenn er im Vorbeigehen den Giro gerade gewinnt.
Ja, ne, und vor allem, also als wäre es halt so ein Rennen, das eher mäßig besetzt ist und er ist halt einfach.
Ja gut, aber GC-mäßig ist es auch mäßig besetzt, finde ich. Also in der Gesamtwertung, also Geraint Thomas ist da, klar, guter Fahrer.
Genau.
Felipe Martinez, die sind gleich auf 2-3 gerade in der Gesamtwertung. Aber jetzt, wenn man ehrlich ist, also es ist halt kein Also alle, die für die...
Es ist nicht die Tour.
Es ist nicht die Tour. Also ja. Es ist halt jetzt kein, da ist halt kein Vingegaard, es ist kein Evenepoel, es ist kein Roglic. Also jetzt so, da von Anfang an war ich, habe ich mir so gedacht, okay, wenn der nicht stürzt oder krank wird, dann sehe ich irgendwie nicht, wie der den Giro nicht gewinnt.
Ja, das stimmt.
Einfach so gut, wie er ist. Und das, also ich bin ein Riesenfan von Geraint Thomas.
Oder wenn er disqualifiziert wird, weil er die falschen Hosen trägt.
Ja, also das Thema, da musst du mich mal aufklären. Da bin ich, das habe ich nur so am Rande mitbekommen.
Ich habe es auch nur am Rande mitbekommen. Aber ich, es hat so wieder so zum Radsport gepasst. Vor allem, weil ich dieses Foto gesehen hatte und dachte mir so, boah, es sieht richtig cool aus. Also die Kombination sah ja richtig gut aus. Und dann am Abend desselben Tages nur gelesen, ja, kriegt eine Strafe oder soll eine Strafe kriegen dafür, dass er die falsche Hose anhat. Und ich dachte mir da, man kann sich halt auch wirklich an so kleinen Dingen aufhängen.
Ja, ja, also ich frage mich auch, was das, also ich frage mich sowieso immer, wie man UCI-Kommissär überhaupt wird. So, was da mit einem los ist. Man sagt, ich werde, glaube ich, einfach so Kommissär. Ich fahre, aber egal, anderes Thema.
Wahrscheinlich, wenn man viele... Also, ich von find, vielen Leuten als unsympathisch empfunden.
Ich finde, das ist ähnlich wie Ordnungsamt,
ja,
also,
genau.
Ich denke mir so, also das ist auch so, also auf der einen Seite habe ich übertrieben Respekt vor denen, weil es muss ja auch genau diese Menschen geben, die das machen.
Total.
Auf der anderen Seite denke ich mir so, boah, das ist auch schon ein harter Job, weil du kommst natürlich immer, das ist ja das Vorurteil Nummer eins, und so, also wäre bei mir auch so, wenn jetzt ich irgendwie auf was hingewiesen werde, wäre ich auch so, ja, Digga, du bist nicht die Polizei, so, also, so, ja, du Besserwisser, so werde, so, weißt du, so, jetzt hör auf, so, das ist ja dann so, gerade wenn man, ich lasse mir eh irgendwie gar nicht sagen, mach das so und so, wenn man so einen Freiheitsgeist vielleicht ein bisschen in sich hat, dann das sind UCI-Kommissäre ähnlich, ja, aber, ich muss sagen, der Giro, es war zu Hause, gab es jetzt das eine oder andere Mal die Situation, dass Leo einfach den Giro angemacht hat, und es hat so nebenbei lief. Und ich dann immer gesagt habe, kannst du es bitte ausmachen? Das ist noch zu nah dran für mich. Ich will den Kommentar nicht hören, ich will das nicht sehen. Ich habe mir immer so abends auf YouTube die Highlights angeschaut, wer die Etappe gewinnt und so, weil auch für den Podcast, weil ich ja schon ein bisschen mitreden können. Aber jetzt so den ganzen Tag das 2-3 Stunden da laufen lassen, ist noch zu nah dran bei mir. Das kriege ich nicht hin.
Aber interessant, weil mir ging es ja genauso, dass ich auch in der Anfangsphase letztes Jahr zu Lennart gesagt habe, gerade bei den belgischen Rennen, ich kann es noch nicht sehen, ich will es auch noch nicht sehen.
Ja.
Und jetzt ist es wieder total easy. Also dieses Jahr gucke ich mir alle Rennen an und habe Spaß dran. Letztes Jahr hatte ich wirklich noch, habe ich den Abstand gebraucht.
Ja, ja, genauso ist es bei mir auch. Ich glaube auch, dass ich auch gerade denke, ey, ich habe dieses Kapitel gerade beendet. Und weiß nicht, vielleicht wie ähnlich wie, als wenn eine Beziehung oder so zu Ende geht, weißt du, dass man jetzt, also man trennt sich ja auch nicht und trifft sich dann 2 Tage später zum Kaffee und macht mal ein Update, wie es gerade so geht. Also so ist bei mir auch das mit dem Profi-Radsport zumindest, dass ich das Kapitel ja jetzt irgendwie emotional dann geschlossen habe und ich dann natürlich weiter irgendwie drinbleiben will und das liebe, aber jetzt so am Anfang ist erstmal so, okay, ich muss mich jetzt nicht 5 Stunden von Fernseher setzen und mir angucken, wie andere das machen, was ich nicht mehr mache. So, das war so mein Feeling. Aber ja, trotzdem Giro irgendwie coole Rundfahrt und auch immer wieder, ich will jetzt auch immer nicht zu viele Lobeshymnen auf Poggi schwingen, aber das ist schon krass, wie der Typ einfach der beste Rennfahrer ist unserer Generation, den wir so haben. Und gleichzeitig ist der Typ halt auch noch komplett entertaining. Also diesen Output auch auf Social Media von Leuten, die da mit ihm Interviews machen, immer witzige Antworten, immer für den Spaß zu haben, das ist schon echt beeindruckend, wo ich mir denke, wahrscheinlich ist das auch gerade diese Stärke, dass er das so spielerisch alles sieht und ja, also wirklich verrückt. Ich drücke die Daumen, dass er einen Giro gewinnt und da mache ich mir ehrlicherweise auch, wenn da nichts dazwischen kommt, keine Sorgen. Und dann muss ich auch wirklich schon Richtung Tour sagen, wenn ich jetzt lese, dass Vingegaard gerade erst wieder angefangen hat, Rad zu fahren. Evenepoel hatte auch den Schlüsselbeinbruch auch ein paar Tage oder Wochen verloren. Roglic habe ich eh noch nie als den großen Top-Favoriten für die Tour gesehen. Also wenn Poggi, so wie er gerade den Giro fährt, so gefühlt mit 80% den Giro gewinnen kann, dann sehe ich echt dieses Jahr gute Chancen, dass das erste Mal seit 98 Pantani da wieder einer mal das Double angreift. Also Giro und Toursieg in einem Jahr.
Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, nachdem ja alle Poggi-Fans letztes Jahr so ein bisschen enttäuscht waren, glaube ich, nach dem Zeitfahren. Und wir sind ja der offizielle Fan-Podcast eigentlich, kann man ja mittlerweile schon sagen.
Die Fanbeauftragten.
Ja, wirklich.
Aus Deutschland.
Deshalb, ja klar. Also ich würde mich auch freuen, wenn die Siegesreihe, die er jetzt gerade im Giro angefangen hat, sich durch die Tour auch ziehen würde. Hätte ich nichts dagegen.
Ja, und aber auch wirklich in allen Bereichen, ne? Also berghoch einfach weg attackiert. Die eine Etappe gewinnt er im Sprint aus einer Berggruppe. Dann gewinnt er das Zeitfahren vor Ganna. Also
ja, und bei diesem Leadout, das er da gefahren ist, war das vorgestern die Etappe? Ich glaube schon, gestern war Ruhetag, ne? Wo ich kurz dachte, also entweder fährt er jetzt Leadout, aber hier kommt jetzt noch einer vorbei. Also weißt du, es sah dann kurz so aus, als würde er jetzt halt einfach auch noch einen Massensprint
gewinnen. Ja, ist schon sehr beeindruckend. Mal schauen, wie der Giro weitergeht. Und wie war denn Tracker eigentlich in Girona?
Ja, da können wir nämlich auch noch über Regelbrüche sprechen. Da gab es ja auch, der Spirit of Gravel ist vorbei. Da geht es jetzt auch richtig her. Eigentlich hat der Frederik Rassmann das Männerrennen gewonnen.
Ja.
Und der wurde dann später auf Platz 15 relegiert, weil er in der ersten Feedzone war eigentlich keine aktive Hilfe sozusagen erlaubt. Deshalb haben sich die Rose-Jungs entschieden, sich da einen Rucksack zu deponieren und einen Trinkrucksack und den dann da zu nehmen. Und das wurde dann im Nachhinein als Regelverstoß gewertet, weil er diesen da liegenden Rucksack angenommen hat, was ich eigentlich finde, dass das keine aktive Hilfe ist. Aber klar, den muss halt da jemand hingelegt haben und deshalb wurde das als aktive Hilfe gewertet. So waren meine Infos und deshalb hat er jetzt das Rennen nicht gewonnen, sondern wurde, glaube ich, 15. Da habe ich mir auch gedacht, vor ein paar Jahren war es noch dieses Jahr Gravel, wir machen alles nur, um Spaß zu haben und hier geht alles ganz locker durch. Und jetzt dachte ich mir, bin ich nicht mal so sicher, ob die UCI da so streng, also gerade beim Sieger.
Ja.
Ich weiß nicht, wir haben ja auch damals als Annemiek van Vleuten in Australien die WM gewonnen hat mit Kniestrümpfen, haben wir auch gesagt, wenn man wirklich das Regelwerk jetzt anlegen würde, dann müsste man die auch disqualifizieren, weil sie einfach keine Normsocken getragen hat. Aber muss man es dann wirklich machen beim Sieger? Und es ist immer schwierig, weil klar, wenn man ohne Trinkrucksack über die Berge fährt und beim Tracker geht es halt am Anfang vor allem bergauf, dann spart man sich halt unter Umständen 2 Kilo, wenn man einen 2 Liter Trinkrucksack dabei hat. Verstehe ich schon, dass man da halt auch ein bisschen durchgreifen muss, aber dann verstehe ich auch nicht wirklich, warum man bei einem Rennen über 200 Kilometer, ich glaube die erste Feedstation, wo man wirklich Hilfe annehmen kann, nach 97 Kilometern macht.
Ja. Willst du in 2 Flaschen mit 100 Kilometer kommen?
Ja, genau.
Ja.
Genau. Und dann bist du ja schon dazu gezwungen, einen Trinkrucksack zu nehmen.
Ja.
Und die Jungs haben sich dann sogar extra da noch einen Trinkrucksack gekauft. Und die wurden da halt irgendwie für 150 Euro verhökert. Also klar, ich meine, alles, was man in Girona an dem Wochenende für ein Rad kaufen konnte, hat, glaube ich, ungefähr das Doppelte gekostet. Deshalb tat es mir wirklich ein bisschen leid.
Hat vor allen Dingen einen ganz blöden Beigeschmack. Also zufälligerweise war ich ja diese Woche oder letzte Woche beim OMR-Festival und da haben wir einen Ride gemacht, so eine Ausfahrt, wo viele, viele Leute da waren, da auch danke nochmal da und der Freddy Rassmann ist da auch mitgefahren und nach dem Ride habe ich noch mit ihm Kaffee getrunken und habe natürlich auch aus erster Hand mit ihm gesprochen und das hatte schon echt einen Geschmäckle, weil ich auch zu ihm gesagt habe, ey, gut, das ist voll schade. Auf der anderen Seite weiß jeder, wer der stärkste Fahrer im Rennen war,
genau.
So, das wird der ja bleiben.
Außer die Veranstalter von Aachen, weil die wollten ihn nicht in die erste Stadtbox eigentlich, hatten ihn nicht für die erste Stadtbox geplant, fürs Rennen in Aachen, weil sie irgendwie nicht auf dem Schirm hatten, wer er ist.
Okay.
Das war auch wieder so.
Ja, gut, aber er bricht ja auch gerade, er ist ja gerade so am Outbreaking, kann man auch sagen. Er ist ja gerade so da.
Ja, klar, aber wenn einer eine Woche vorher Tracker gewinnt.
Natürlich müssen wir nicht drüber sprechen. Also genau, das Viewer als Aachen war auch noch, können wir auch noch kurz drüber sprechen gleich. Aber ich saß auf jeden Fall in Hamburg mit Frederik Rassmann am Tisch und habe mir das halt so aus erster Hand erklären lassen. Und da dachte ich mir schon so, das ist schon echt bescheuert. Also erstens verstehe ich nicht, warum, wie du sagst, also bei einem Gravel-Rennen, was 200 Kilometer ist, warum man da überhaupt so ein Regelwerk so krass, also ich sehe Gravel immer noch so als so die, wenn wir über Fußball zum Beispiel reden würden, dann ist Gravel die Baller League. Das ist so das witzige, coole Format von Radsport, es ist Offroad und ich verstehe nicht, warum wir da jetzt in so diese Performance-Richtung so krass reingehen wollen und auch mit diesem, also das zum Beispiel, also und ich finde es auch, ich habe mich halt gefragt, wer hat ihn eigentlich, also ich glaube, das war ja das Peter Warkocz und das Team um ihn, die ihn angeschwärzt haben dafür. Also bin ich mir.
Ja, irgendjemand also dieses muss. Isadore-Team.
Irgendjemand.
Also ich habe halt auf jeden
Fall. Ich will jetzt auch keine falschen News machen, aber ich meine, irgendjemand hat den auf jeden Fall, irgendjemand muss ihn ja irgendwie verpfiffen haben oder was gesagt haben.
Na, ich glaube, also grundsätzlich war die gesamte Führungsgruppe um ihn nicht happy damit, dass er diesen Rucksack genommen hat. Also ich glaube, die ganze Truppe. Ja. Oder die erste Gruppe, hat ihn so ein bisschen dafür gehatet, weshalb er ja dann auch, glaube ich, den Rucksack abgelegt hat wieder in der zweiten Feedzone, ohne ihn wirklich genutzt zu haben.
Ach so, okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Auf jeden Fall, er hat mir nur erzählt, pass auf, im Gravelsport ist es ja auch so, da ist vor allen Dingen, geht da wohl auch viel über Bonusgelder, wenn du halt so große Events wie das Tracker und ja. so gewinnst. Und wenn man natürlich dann irgendwie Zweiter oder Dritter wird und man hat irgendwie mitbekommen, es gab in Anführungsstrichen einen Regelverstoß, wird halt auch mal angeschwärzt, ne? Was ich aber halt so krass dabei fand, also deswegen, ich hab's nicht ganz auf dem Schirm, deswegen will ich jetzt niemanden, ich weiß nicht, wer es gesagt hat oder wer gesagt hat, hey, das war nicht okay, aber irgendjemand muss ja auf jeden Fall ihn auf Deutsch gesagt so ein bisschen verpfiffen haben. Was ich aber viel krasser finde, ist, dass er mir gezeigt hat, und ich kann das ja sagen, dass er hat mir auf Strava gezeigt, dass Peter Warkocz abgekürzt hat einfach.
Echt?
Der hat mir ein Video gezeigt, auf Strava siehst du ganz klar, wo die Route ist. Und Warkocz, unabsichtlich ist er wohl, sag ich mal, hat eine falsche Aussage, Abfahrt genommen oder Abfahrt, was auch immer. Und du kannst halt richtig in dieser Strava-File verfolgen, wie er 200, 300, 400 Meter abkürzt, weiß ich nicht genau. Und das hat halt Frederik dann auch der Jury gesagt. Und da war das so, ja, das war so aus Versehen, das war nicht extra. Und dann war ich so... Hä? So, was ist denn das? So, einen disqualifiziert ihr für einen Trinkrucksack und der andere kürzt die Strecke ab, was irgendwie, finde ich, fast schlimmer ist. Und da ist es dann okay. Also, das hat mich ich kenne jetzt nur die Geschichte von aus Frederiks Seite, aber das ist ja ein guter Typ, ich vertraue dem da voll. Und da muss ich einfach sagen, wenn dann so ein Regelwerk willkürlich angewendet wird und einem wird der Sieg so weggenommen und der zweite hat nicht alles korrekt gemacht, beziehungsweise wie kann man bei einem 200 Kilometer Gravelrennen, vielleicht passiert das halt mal, dass man einmal den falschen Trail nimmt oder ich bin noch nie ein Gravelrennen gefahren, ich weiß es nicht, oder ja. warum muss man dann die Regeln so hart auslegen, so dann lass die einfach reinkommen, wie sie reinkommen und gut ist, ey.
Ja, das finde ich halt auch irgendwie das, was halt so ein Geschmäckler hat, muss man sagen.
Und was halt richtig krass war wohl, also das tat mir halt am allermeisten leid für ihn, die Diskussion war ja wohl direkt nach der Zielankunft schon und dann hat er mir erzählt sozusagen, dann haben die da mit ihm gesprochen und dann kam irgendwie nach einer Stunde, er hat auch das Siegerinterview gegeben vor Ort und es war so eine Stunde danach und da war halt, haben die gesagt, ey, alles geklärt, du hast gewonnen, du bist der offizielle Sieger.
Ja, genau.
Und dann ist er nach Hause gefahren oder in sein Apartment, hat geduscht, hat sich nochmal hingelegt, hat sich ein bisschen ausgeruht, weil irgendwie abends die Siegerehrung erst ist vom
ja.
Event.
Ja.
Und hat auch sein Handy irgendwie geladen oder hat es nicht dabei auf Flugmodus und ist dann sozusagen schon eigentlich den ganzen Tag mit dem Gefühl, geil, ich habe Tracker gewonnen, rumgelaufen und dann irgendwie ein paar Stunden später das Handy in die Hand zu nehmen und auf Twitter zu lesen oder ganz viele Nachrichten zu bekommen, wurde jetzt doch im Nachhinein disqualifiziert. Wo ich mir auch denke, das ist ja noch viel bescheuerter, dass du, also wenn, dann trifft die Entscheidung direkt danach, nach dem Rennen, zeitnah, aber sag doch nicht, okay, du hast gewonnen, du machst das Siegerinterview, Siegerehrung ist heute Abend und dann im Laufe des Tages entscheidest du dich doch wieder um. Also
19. ist er jetzt nach dem.
Also ich bin nicht in der Gravel-Szene drin, aber die Story hat sogar zu mir geschafft, also das hat auf jeden Fall Wellen geschlagen.
Ja, genau, und ich glaube halt einfach, weil natürlich merkt man jetzt auch, wenn Dinge zu groß werden, dann werden halt auch Regeln und manchmal halt in einer sympathischen oder weniger sympathischen Art durchgesetzt. Und dann hat man wieder vielleicht ein bisschen Verständnis für die UCI, dass halt da auch nicht jeder immer happy sein kann mit.
Ja.
Aber wahrscheinlich sind es aber halt auch so diese Growing Pains. Also das ist halt einfach, der Gravel-Sport ist jetzt so groß geworden und man merkt es ja auch einfach, das Tracker für Girona wird es jetzt auch langsam viel zu groß. Ich bin mal gespannt, ob es das nächstes Jahr noch gibt oder in welcher Form es das gibt. Es waren jetzt auch Proteste in der Stadt und viele von den Stores da wurden von angesprayt mit sozusagen, verpisst euch ihr Radfahrer.
Ja. Ach, krass.
Und dementsprechend...
Aber nimm mich da gerne mal mit, weil ich war ja, wie gesagt, noch nie auf einem Gravel-Event. Wird ja dieses Jahr nochmal der Fall sein. Ich freue mich da auch voll drauf, aber wenn du sagst, es wird zu groß für Girona, wie muss ich mir das vorstellen? Wie viele Leute sind da ungefähr? Wie groß ist das Gelände? Ist das wie ein Festival? Ist das wie eine Messe?
Na, ich glaube, zu groß für Girona halt in der Form, dass natürlich Girona eigentlich eine kleine Stadt ist, die sich ja dann auch so auf dieses Altstadtzentrum, da sind ja alle Radsportläden, da sind alle fancy Cafés, das heißt, da will man halt sein, aber eigentlich ist der Platz halt auch begrenzt. Ja. Und dann ist halt diese Stadt zum einen ja trotzdem sehr touristisch, das heißt, es sind auch schon viele Touristen da, plus da nochmal eine Menge an Radfahren. Ich weiß nicht, wie viele Tausend es waren, aber einige Tausend. Dann hat man auch, dann hat da auch jeder noch jemand dabei, der einen unterstützt, weil ein Gravel-Rennen jetzt nicht unbedingt was ist, was man komplett alleine macht, kann man zwar auch, aber...
Auf der anderen Seite, ich meine, für Tourismus und Hotels und Flüge, die sollten sich ja auch, also ist ja auch gut, dass so viele Leute kommen.
Genau, es ist ja, klar, es gibt ja beide Seiten, aber natürlich hat es jetzt halt überall Airbnbs, die Leute können sich die Mieten nicht mehr leisten, die Leute werden halt irgendwie aus der Altstadt verdrängt, die auch sowas bisschen Historisches hat. Und ich glaube, dass es grundsätzlich ein kleinerer Anteil ist an Leuten, die was dagegen haben. Aber natürlich merkt man halt, dass die Stimmen lauter werden. Weil ich weiß halt, als ich 2018 da war, da gab's, also da habe ich das noch nicht erlebt, dass es dann wirklich so ein bisschen so feindlich war. Und dass jetzt halt irgendjemand die Läden ansprüht. Ja. Die ja trotzdem auch häufig einfach in ausländischer Hand sind. Also ein Eat Sleep Cycle sind durch, der gehört Briten, ein Jan Frodeno hat da ein Café, Christian Meyer, ich meine, gut, der lebt jetzt schon ewig in Girona, aber ist trotzdem eben kein Katalaner oder kein Spanier. Ja. Und dementsprechend kann ich den Unmut dann auch manchmal nachvollziehen. Und ja, es ist ja halt auch, das Tracker ist ja kein Rennen. Sondern es ist ja eigentlich keine abgesperrten Strecken. Wenn man das Regelwerk liest, dann steht das, innerorts soll nicht schneller als 20 gefahren werden. Es ist ja alles. Das ist ja
eigentlich noch viel absurder, über was wir gerade gesprochen haben mit dem Regelwerk.
Genau, also.
Das wäre eh noch. Also, der eine Punkt zu Girona noch kurz ist, wenn ihr da mal gewesen seid oder nochmal hin wollt, ist es wirklich absurd. Das ist eine schöne Innenstadt, aber wirklich. Jeder zweite Laden hat irgendwas mit Radsport zu tun. Also es ist ein Café oder eine Marke, die ihr kennt. Also das kann ich schon verstehen, dass wenn man da vielleicht einfach gar nichts mit Radsport am Hut hat und da halt wohnt oder groß geworden ist, dass man sich vielleicht schon denkt, sag mal, was ist hier eigentlich? Und zum Tracker, das war jetzt eben eine Frage, weil du gerade auch die UCI gesagt hattest mit dem Gravel-Rennen, ist, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mein Gravel-Rennen fahren würde, dann, weil das ist ja bei mir gerade eine aktive Frage, ob ich mir jetzt eine Lizenz hole, wenn meine Profilizenz nach Rund um Köln endet oder nicht. Und eigentlich vom Gefühl her wäre ich eher so gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ich habe eigentlich dann eh nur Bock, sowas wie als Beispiel Finnland-Gravel zu fahren von Valtteri Bottas oder Zwift in Island, wo du dich halt einfach anmeldest, eine Startgebühr zahlst. Ich würde sagen, das ist vergleichbar mit einem Jedermann-Rennen. So eine Events hätte ich dann Lust. Aber jetzt so, weil viele gesagt haben, ja, aber wenn du keine Lizenz hast, kannst du dann kein UCI World Gravel Series fahren. Und da war ich so, ja, das will ich auch ganz genau das will ich auch nicht. Also ich will jetzt nicht voll auf, also klar, irgendwie die Option, das machen zu können, ist cool, aber mir ist halt schon klar, dass du bei einer UCI World Gravel Series, da kannst du jetzt nicht hinfahren und sagen, ey, ich habe jetzt Bock einfach mal auf die Erfahrung und ich fahre mal entspannt mit. Kannst du schon, aber die Leute nehmen es halt super ernst da. Und ich sage jetzt nicht, dass sie es beim Tracker wird's genauso ernst genommen so, aber das fand ich eigentlich gerade das Charmante bei solchen Events, die jetzt vielleicht nicht irgendwie zu dieser UCI-Serie gehören, aber trotzdem ein großes Event an sich sind. Klar, der Sieg hat da eine Wertigkeit, das ist ja auch voll cool, aber deswegen war ich auch so ich hätte jetzt von mir selber gewusst, ich weiß ja, wie ich bin, wenn ich da stehe, ich lese mir ja nicht das Regelwerk durch. Ich hätte dann vielleicht auch ein, zwei Fehler gemacht, ohne es überhaupt zu wissen, weil ich mir auch einfach so denke, ja, das ist irgendwie vielleicht ein Jedermann-Rennen, hier kann man ja eh alles machen, so gefühlt. Also
ja, genau.
Ich weiß es aus meiner Sicht, ist so, wenn es ein UCI-Profi-Rennen ist, klar, dann ist mir klar, es gibt ein Regelwerk, es gibt irgendwie, du brauchst eine Lizenz, das alles. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich so, ja gut, dann macht es auch einfach alles locker und entspannt, so von meinem Gefühl her.
Ja, genau. Und wie du halt sagst, es passt halt irgendwie dann auch dieses, wir sperren die Strecke eigentlich nicht ab und haltet euch bitte an die Verkehrsregeln. Ihr auf jeden Fall rechts fahren, ihr könnt nicht einfach so über eine Straße fahren, sondern ihr müsst Autos durchlassen und so weiter. Und dann aber zu sagen, ah ja, es gibt zwei Feed Zones oder drei, ich weiß nicht mehr genau.
Das passt gar nicht.
Und die erste ist aber nur passive Hilfe oder Hilfe vom Veranstalter. Das heißt, ihr müsst euch Flaschen selbstständig auffüllen.
Voll kompliziert, ey.
Genau, das macht es halt irgendwie so ein bisschen, weil eigentlich, sag ich mal, wenn man jetzt keinen, wenn man jetzt nicht so ist wie ich, irgendwie so sehr regeltreu ja. und Angst hat, irgendwas immer falsch zu machen und sich dann alles durchliest, dann sieht man halt vielleicht nur, ah, da sind die Feedzone, da sind die Feedzone, da sind die Feedzone und sagt dann, ja, stell dich bitte dahin, gib mir da Flaschen an.
Ja.
Und dann missachtet man die Regeln wirklich, also eigentlich nicht willentlich, ja, ja, sondern ja. halt einfach nur aus, aber klar, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.
Nee, nee.
Ja, schwierig und ich bin, wie gesagt, gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin auch gespannt, wie sich das Tracker weiterentwickelt, weil grundsätzlich ist es wirklich ein gutes und charmantes Rennen und schön gemacht und einfach halt auch super in dieser großen Radsportstadt. Und man hat natürlich auch einfach durch die Nähe zu einer Stadt, wo viele Worldtour-Profis wohnen, einfach auch viele Profis, die einfach zum Spaß mal mitfahren
ja.
Und sich den ganzen Gravel-Spaß mal anschauen. Deshalb, ja, ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr wird, weil ich glaube, jetzt ist es zumindest von der Anzahl der Teilnehmer schon so ein bisschen an die Grenze gekommen,
ja.
die Stadt verträgt,
ja.
würde ich sagen.
Werbung. Diese Folge wird euch präsentiert von Bicycle, der führende Marktplatz für gebrauchte Bikes. Bei Bicycle gibt's das, was der Fahrrad-Community schon lange fehlt. Einen smoothen, sicheren und unkomplizierten Weg, gebrauchte und refurbished Räder zu kaufen und zu verkaufen. Und das Angebot kann sich wirklich sehen lassen. Unter den mehr als 20.000 Rennrädern, Gravel, Mountain und Triathlon-Bikes auf bicycle.com steckt auf jeden Fall auch das richtige Bike für dich. Das bekommst du mit garantierten KäuferInnenschutz, abgesicherten Zahlungsprozessen und erstklassigen Services. Denn ob durch Carbon-Checks oder vollumfängliche Refurbishments, Bicycle gibt jedem Bike ein zweites Leben, weil sie daran glauben, dass ein jedes Bike das verdient hat. Und weil sie daran glauben, dass du an ein Traumrad kommen kannst, ohne dafür ein Vermögen auszugeben und ohne dabei auf die Performance verzichten zu müssen, die du dir wünschst. Und was, wenn du dein Fahrrad verkaufen möchtest? Dann kümmert sich Bicycle um einen reibungslosen Versand, schickt dir alles nötige Verpackungsmaterial kostenlos zu und organisiert eine Abholung, wann auch immer es dir passt. Für kurze Zeit kannst du jetzt 100 Euro bei deinem nächsten Fahrradkauf sparen. Ganz einfach mit dem Code PLANZ. Gib gebraucht eine Chance und finde dein nächstes Traumbike auf bicycle.com. Den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
Ja, es ist auf jeden Fall ein voll spannendes Thema und wir haben ja schon ganz oft über Gravel und den Gravel-Sport hier auch geredet. Ich bin jetzt echt gespannt, wenn ich dieses Jahr mal irgendwie in ein paar Wochen vielleicht das erste Mal da auch bei so einem Event teilnehme und ja, also ich finde zum Beispiel auch, ich wüsste gar nicht jetzt so, auch von den Distanzen her, ne, also es gibt ja dann auch immer, es war bei Tracker auch so, es gibt ja irgendwie die 360er, die 200er, die 100er und die 50er oder so und dann bin ich so, also das macht's ja eh schon, auf der einen Seite finde ich das cool, auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass ich da natürlich, Das gibt es ja bei den Profirennen, wenn du es jetzt, weil wir jetzt darüber geredet haben, dass es auch so professionell ist. Also Milan und Sanremo ist eine Distanz, ist ein Renner von die besten gegeneinander oder bei der WM oder wo auch immer, irgendein Tagesrennen. Und wenn du so ein Gravel-Rennen hast und es gibt vier Distanzen, dann verteilen sich ja eh schon die guten Fahrer auf verschiedene Distanzen. So, dann gibt es dieses Ultra-Ding und auch für mich persönlich, also 360 wäre jetzt gar, also wenn ich die 360 fahren würde, dann würde ich das als so eine übelstes Abenteuer sehen.
Es gab ja auch noch die 560 theoretisch. Oder die wurden ja abgesagt dann wegen
560,
dem Wetter.
560, also da weiß ich gar nicht, ob ich mich da überhaupt durchringen könnte, das machen zu wollen. Und wenn es irgendwann mal so der Fall wäre, dann halt wirklich so, okay, ich war hier überhaupt kein, das habe ich mir bei Badlands zum Beispiel auch gedacht, als wir darüber geredet haben. Ich würde dann wirklich, das einzige Ziel wäre da irgendwie für mich durchkommen und das in meinem Tempo machen, aber die ganze Zeit noch so über mehrere Stunden oder Tage mit wenig Schlaf, noch so diesen Wettkampfgedanken in sich zu behalten. So, ich glaube, ich würde dann einfach, selbst wenn du vorne an der Spitze so fährst, du fährst doch dann irgendwann so alleine und es ist Nacht und denkst dir doch irgendwie so, was mache ich hier eigentlich gerade? Also zumindest wäre das bei mir, glaube ich, so, dass ich mir dann irgendwie denken würde, nee, ich halte jetzt an und schlafe jetzt. Was mache ich denn hier?
Ja, ich glaube, für die Ultra-Sachen braucht man einfach ein komplett anderes Mindset. Ich glaube, da, wenn man da nicht empfänglich ist für, dann kann man das auch nicht nachvollziehen. Und ich glaube, Telafini hat es ja gemacht, der ist ja auch Badlands gefahren, aber halt einfach auch als Abenteuer und hat halt einfach auch dazwischen geschlafen.
Ja.
Das kann ich nachvollziehen. Sepp Breuer zum Beispiel war ja dann auch, das Rennen wurde dann ja abgesagt aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse, weil es ja dann auch teilweise irgendwie geschneit hat und es hat es hat ja wirklich, das Problem ist ja, Regen ist ja das eine, aber es hat halt wirklich durchgehend gewittert und man fährt da ja auch einfach ins Gebirge rein oder die Berge hoch und ich bin da auch einmal, wir wollten die Strecke anschauen, ich bin mit den Jungs da in so einen Anstieg gefahren, habe ich gesagt, Leute, seid mir nicht böse, aber ich drehe jetzt hier um, ich fahre jetzt nicht weiter in dieses Gewitter rein. Ja. Und dann stand ich ja da in Girona einfach unter so einer Brücke und habe mich vorm Gewitter versteckt. Ja. Und wenn man da dann überlegt, irgendwie nachts unterwegs zu sein, alleine auf dem Fahrrad, also und es war wirklich, es war viel überflutet, man hat viel irgendwie so River Crossings gehabt, weil da halt normalerweise eigentlich kein Bach oder kein Fluss ist, aber dadurch, dass es so viel geregnet hat, in der Stadt, in der wir untergebracht waren, da war einfach regelmäßig die Straße überflutet. Keine Ahnung, wo da das Wasser herkam. Ja. Und es macht es natürlich
Köln,
auch
das
deutlich.
Ist von Köln rübergezogen, nach Girona mit dir.
Und es macht es ja auch einfach sturzanfälliger. Mich hat es ja dann auch auf die Nase gehauen.
Ja, stimmt. Ich wollte nur sagen, also ich wüsste, wenn ich jetzt an einem Gravel-Event teilnehme, gar nicht, welche Distanz ich auswählen würde für mich. Also ich würde, um es jetzt mal realistisch zu sehen, ich bin noch nicht sicher, ob ich es mache, aber ich überlege, das Finnland-Göbel das erste Mal zu fahren. Ja. Und ich glaube, da ist die Profidistanz, oder guck mal, da geht es schon los, ich sage Profidistanz, aber die längste Distanz sind die 180-200, wo ich weiß, ich schaffe die natürlich, aber ich weiß, also wenn das dann so, ich sehe mich da irgendwie nicht in der Spitzengruppe 6 Stunden lang voll rumballern und jetzt da voll, sondern ich sehe mich
das dann
fahren.
Ja, vor allem 6 Stunden sind ja nicht unbedingt, also weißt du, 6 Stunden ist ja dann schon ein eher schnelles Rennen.
Ja, ja.
Das ist ja auch wieder, dass man, du bist ja beim Gravel, du kannst ja nicht die Straßengeschwindigkeiten anlegen, wenn du dir einen Schnitt ausrechnest, wie lang das Rennen dauert, sondern du bist halt deutlich langsamer unterwegs. Ja. Und das macht ja alles viel zäher und auch so dieses jetzt im Tracker war ja auch einfach die Geschwindigkeit deutlich geringer, weil alles matschig war.
Ja.
Und dann bewegst du dich halt langsamer und teilweise ist der Boden ja wirklich zäh, wie so Lehm. Mhm. Und du klebst eigentlich fest. Und dementsprechend, das wird ja alles einfach auch zäh. Irgendwann tut dir der untere Rücken weh, weil alles irgendwie so zäh ist und du viel mit Kraft fahren musst.
Ja. Nee, also, deswegen, es gibt die 100er Distanz da, wo ich irgendwie bin so, irgendwie ist das jetzt erste Mal, ich glaube, ich muss jetzt auch nicht direkt mit der längsten, vielleicht fahre ich einfach die 100 am Anfang, einfach mal, um zu sehen, wie es ist. Und dann hatte ich mit ein paar Leuten, ich glaube, André Greipel fährt da ja auch, Valtteri Bottas fährt, ich weiß nicht, welche Distanz André fährt, aber ich glaube, Bottas fährt die 100er, Paul Ribke fährt auch die 100er, der fährt da auch mit. Und dann bin ich auch einfach so, dass ich mir denke, ja, vielleicht macht die 100er auch einfach viel mehr Bock, weil dann ist es nach 4 Stunden vorbei und das ist so ein guter Zeitraum. So, das reicht mir vielleicht schon auch einfach.
Also ich bin ja letztes Jahr auch die 100 gefahren und mir hat es auch vollkommen gereicht. Und wie du gerade eben gesagt hast, was halt auch schwierig ist, es verteilen sich ja dann immer so die Gruppen so extrem. Und dann ist zum Beispiel bei den Frauen ja jetzt auch das 100er-Rennen, weil irgendwie allein 5 Fahrerinnen von SD-Works dabei, eine Marie Schreiber, die ja dann auch, also die ist ja bei den Männern irgendwie Top 17 oder sowas gefahren, im Gesamtklassement. Und da kann man dann auch nicht sagen, dass das 100er-Rennen schlechter besetzt war als das 200er-Rennen. So.
Ja, also ich will nur sagen, dadurch, dass es auch dann verschiedene Distanzen gibt, fällt es mir total schwer, mich irgendwie voll irgendwo einzuordnen oder zu sagen, okay, das ist die Königsdisziplin, aber auf der anderen Seite so, was wird jetzt zu mir passen, worauf hätte ich Lust zu fahren? Deswegen, also es ist ja dann schon deutlich mehr, also es ist ja bei einem Rund um Köln genauso beim Jedermann-Rennen, dass es verschiedene Distanzen und so gibt. Also hat irgendwie... Ich habe voll Bock, da mal in die Szene jetzt reinzugehen, ganz langsam, aber mal voll mal schauen, wie das halt so ist und kann das wirklich noch sehr, sehr schwer einschätzen. Aber mein Gefühl nochmal, um so zu diesem Ultra-Ding zu kommen, da will ich auch gar niemand zu nahe treten, aber das geht mir zum Beispiel gerade das erste Mal, ich bin wirklich immer sehr beeindruckt gewesen von Jonas Deichmann zum Beispiel, was der immer macht, ne? Seine Ultrasachen. Und weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, jetzt gerade macht er 120 Triathlons in Folge.
In Rot, ja.
Und da muss ich mir einfach, da denke ich mir einfach so, Digga, warum? So, also, ja, ich verstehe, das ist dein Job, Abenteurer zu sein, Extremsportler und jeden Tag was Neues, Krasses zu machen, so. Aber so jeden Tag genau dasselbe zu machen, am selben Ort, stelle ich mir extrem langweilig vor. Und dann habe ich mir das auch angeschaut und das meine ich, das ist auch dieses Ultra, mit diesem Ultrasport dann irgendwie für mich das Ding, ist so, natürlich, wenn man sich das rein mal einfach überlegt, ist es total krass, was die machen. Aber auf der anderen Seite, weiß nicht, also man rennt auch vor irgendwas weg, wenn man das genau, macht, oder?
Das,
also
das war nämlich auch, ich weiß nicht mehr, mit dem ich drüber gesprochen habe, ich glaube sogar mit Lukas Baum, wo wir dann auch gesagt haben, bei manchen Dingen, da muss man auch vor irgendwas davonlaufen oder davonfahren,
und,
um sowas zu machen.
Und also wenn es auch gar nicht mehr um irgendwie eine sportliche Bestzeit oder einen Weltrekord, also wenn der Weltrekord einfach nur ist, ich mache das länger als irgendjemand anders das jemals gemacht hat, dann denke ich immer so, yo, also klar, krass, dass du das durchhältst, so auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite haben sich auch vielleicht alle anderen Leute gedacht, ne, da hat doch keiner Bock drauf. Und das denke ich mir so.
Das ist ja jetzt, glaube ich, aber bei Jonas Deichmann auch der Ansatz. Es gibt einen Typen, der hat es 105 Mal gemacht oder 106 Mal und er plant jetzt diese 120, um diesen Weltrekord zu brechen.
Ja, ja, und also und ich glaube, das ist ja immer noch schnell, wenn du in Betracht ziehst, dass du das 120 Mal hintereinander machst. Schwimmen, Fahrradfahren, Marathon laufen, dann ist es ja immer noch, also der braucht da immer so 13,5, 14 Stunden und dann hat der hat ja nur 10 Stunden Zeit, bis der nächste losgeht.
Ja, das ist ja das Wahnsinnige. Stell dir mal vor, du willst noch essen, duschen, sagen wir mal, du musst noch nach Hause fahren, du musst das Rad vielleicht mal sauber machen, weil es geregnet hat. Dann sind da ja einfach so 2 Stunden locker weg. Dann kommst du gerade mal auf 8 Stunden. Du kommst ja nicht mal auf 8 Stunden Schlaf, weil du musst ja auch früher aufstehen. Das heißt, der macht jeden Tag 14 Stunden Sport und schläft wahrscheinlich im Schnitt so 5, 6 Stunden.
Ja, ja, und was ich dann meine, so ich habe dann jetzt seine Insta-Videos dazu geschaut. Das muss man sagen, ist natürlich eine geile Insta-Journey, wenn du 120 Videos jetzt produzierst, jeden Tag eins. Das wird natürlich Instagram-mäßig gut durch die Decke gehen. Schlau gemacht. Aber ich will nur sagen, so, und da will ich niemals nahe treten, aber Fahrradfahren sieht nicht schnell aus, Laufen sieht nicht schnell aus, Schwimmen sieht nicht schnell aus. Also es ist krass, dass man das 120 Mal hintereinander macht. So, da habe ich, das ist für mich unvorstellbar und riesen Respekt davor. Aber ich schaue mir das an und denke mir einfach nur so, yo, das sieht aber nicht krass aus. Also es sieht einfach so, ich weiß, dass es krass ist, aber es sieht für mich nicht krass aus, tut mir leid. Also, und da das ist 0,0 Kritik, wie gesagt, da ist sehr viel Respekt davor dabei. Und wahrscheinlich bin ich einfach nicht, oder sind wir vom Mindset da komplett verschiedene Typen, aber es ist, und ich denke mir auch, das kann auch nicht gesund sein. Es kann auch einfach nicht gesund sein.
Also, nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ich glaube, da würde ich mir auch einfach denken, so, ich will meinen Körper nicht so runterrocken. Ich habe mich das irgendwie, das hat mich jetzt 2, 3 Tage beschäftigt, ich habe mir das angeschaut und war so, jo, spätestens nach Triathlon Tag 4 hätte ich jetzt gesagt, ja, Leute, war doch eine scheiß Idee.
Ja, vor allem denke ich mir halt auch, das war ja auch, glaube ich, jetzt bei diesem Across America, das Ding, der ist ja dann auch krank geworden und macht ja dann auch weiter.
Ja, das ist auch beeindruckend. Aber da muss ich sagen, da verstehe ich noch der Weg ist das Ziel. Von A nach B, das erschließt sich mir, auf einer Reise zu sein.
Ja, genau.
Da gehe ich voll mit. Auch der Triathlon um die Welt. Die Länder sehen, die ganze Reise. Das fand ich alles geile Aktion.
Genau, ich meine nur den
aber
Aspekt.
Aber 120 Mal am selben Ort dasselbe machen, das stelle ich mir brutal langweilig vor.
Ja, und ich meine halt auch nur dieser Aspekt, dass man halt weitermachen muss, egal ob man verletzt ist, egal ob man krank ist. Du machst ja einfach weiter, weil der Weg sozusagen auch das Ziel ist.
Und das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Genau, und da denke ich mir so, und weil du halt auch gesagt hast, es kann halt nicht gesund sein, nee, mit irgendeinem Infekt einfach einen Ironman zu machen.
Nee,
oder zu sagen, okay, ich merke jetzt meine Achillessehne, die macht mir Beschwerden, ich laufe jetzt einfach weiter, bis sie reißt eventuell. Ja. Also weißt du, solche Sachen, wo ja jeder sagt, okay, du brauchst jetzt mal ein bisschen Ruhe.
Ja.
Und das kannst du ja nicht machen, weil sonst ist halt dein Rekord dem Scheitern verurteilt.
Ja, ja.
Aber ja, noch zum Tracker, kurz.
Ich wollte nur sagen, und das sagt die Ärztin, aber ich wollte auch nur sagen, also ich wollte nur sagen, ich kann mir das halt mal nicht vorstellen, weil wenn du mal Fieber hattest oder richtig krank bist, das hat ja auch, also
ja, der Magen-Darm.
Das hat man ja, dann ist man ja so schwach und dann kann ich mir wirklich nicht vorstellen, also ja klar, vielleicht könnte man aufstehen und loslaufen und der Kreislauf fängt sich irgendwann und es geht so, aber in dem Moment, wo du da so auf der Couch liegst und völlig breit bist und krank und dir geht's nicht gut, dich da, also ich könnte mich dann einfach gar nicht aufraffen, also das ist für mich unvorstellbar, also schon crazy. Aber es gehört auf jeden Fall in die Kategorie, finde ich, wo man sich denkt, ja, riesen Respekt, aber auch schon ein bisschen geisteskrank.
Ja, würde ich absolut.
Ich weiß nicht, ob da alles stimmt.
Würde ich absolut unterschreiben. Aber ich wollte noch sagen zum Tracker, die Dominanz der Deutschen im Gravel-Sport von letztem Jahr geht an sich weiter. Also Freddy Rassmann, wie gesagt, als Erster über die Ziellinie, am Ende dann doch nicht Erster, aber natürlich trotzdem gezeigt, dass er vorne mitfährt. Caroline Schiff verteidigt ihren Titel auf den 200, gewinnt. Rosa Klöser wird da Dritte, das heißt zwei Deutsche auf dem Podium. Marie Schreiber, wie gesagt, gewinnt das Frauenrennen über die 100. Anna van der Breggen tatsächlich auch mitgefahren und ich glaube auch ihr erstes Rennen seit dem Retirement und wird, meine ich, Dritte. Katrin Hammes fährt ihr erstes Gravel-Rennen über die 50 und gewinnt da das Rennen.
Hätte ja auch gewinnen können, 50.
Ich habe aber gesagt, ich fahre nicht mehr. Anna van der Breggen wird sogar Zweite hinter Marie Schreiber. Lorena Wiebes ist gestürzt, deshalb nicht im Ziel angekommen. Ich würde sagen, für Deutschland sieht es immer noch gut aus im Gravel-Sport. Paul Voss leider krank geworden.
Ja.
Auch jetzt in Aachen noch krank gewesen und Caroline Schiff leider in Aachen auch gestürzt. Was wolltest du sagen?
Ich wollte fragen, ob man, darf man beim Gravel-Rennen eigentlich ein Handy mitnehmen?
Und, ja.
Ja? Hey, guck mal, da ist das schon mein Ansatzpunkt. Ich mache auf jeden Fall das beste Reel von allen nach dem Gravel-Rennen.
Also die Idee ist ja auch, also beziehungsweise die
Weil
Idee...
Weil da macht ja keiner guten... Also ich habe von niemandem vom Tracker, also aus der POV-Sicht, von selber vom Rennen, gutes Reel gesehen.
Nee, Reel glaube ich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall YouTube-Videos.
Ja.
Zum Beispiel auch Lukas hat eins gemacht von seinem Rennen.
Ja, nee, also Lukas, ich meine, standardmäßig lässt er eine GoPro mitlaufen und schaltest es dann zusammen, so das ja.
Ja.
Aber dass man wirklich einer auch mal ein Handy rauszieht und währenddessen mal filmt, das habe ich jetzt nicht gesehen.
Ja, ein Freund von mir hier, Edwin van Kerkhoff, einer der Holländer, mit dem ich früher Fixke gefahren bin, der hat ab und zu Videos gemacht. Auch letztes Jahr ein Selfie mit Caroline Schiff, die dann bei ihm in der Gruppe war und so.
Das ist geil.
Also der macht es schon. Und die Idee ist ja, weil es, wie gesagt, es ist ja kein Rennen, es ist ja nur eine gemeinsame Ausfahrt im offenen Straßenverkehr. Deshalb ist ja auch die Idee, dass eigentlich jeder sein Handy dabei haben kann, weil, oder muss, oder sollte. Weil, wenn du da auch irgendwo stürzt, oder wenn du da irgendwo einen Platten hast, du hast ja eventuell ein Problem einfach.
Ja.
Ein richtig großes Problem.
Ist schon mal jemand beim Gravel-Rennen gestorben, nie wieder aufgetaucht, verschollen?
Nee, aber gestorben, ja. Aber noch.
Ja?
Ja.
Oh.
Das war jetzt ein schlechter Witz, gell?
Nee, es war wirklich eine ernst gemeinte Frage.
Nee, also letztes Jahr gab es auch beim Tracker einen schweren Unfall. Einer, der frontal mit einem Auto zusammengestoßen ist, auf jeden Fall. Und
weil es auf den Straßen war und man drüber geballert ist oder was, wahrscheinlich.
Ja.
Ja, das ist halt dann auch einfach eine realistische Gefahr. Also ich glaube, das kennt auch jeder von sich selber, dass wenn man vielleicht in so einem, auch mal im Training oder so in der Trainingsgruppe, sehr kompetitiv miteinander ein Ortsschild ausfährt oder was auch immer, dass man dann mal kurz die Straßenverkehrsordnung vielleicht vergisst und sich denkt, ach, da kommt jetzt schon keiner. Und ist halt oft gut gegangen, aber halt teilweise auch oft nicht, ne? Und wenn man dann so ein Rennen mit dem Regelwerk macht, ja, auf offenen Straßen, good luck, so jeder auf eigene Rechnung und Gefahr, dann kann ich mir natürlich. Also ich will ungern Autofahrer in Girona sein an dem Tag von Tracker.
Ja, ich meine, das Gute ist ja, dass die relativ früh starten. Und man an einem Sonntag damit ja auch schon ein bisschen was umgeht, aber gerade bei den 360 geht es ja nicht anders, dass man da den ganzen Tag fährt und dementsprechend kollidiert es irgendwann im Straßenverkehr, auch wenn sie schon sehr gut sind, das zu vermeiden.
Dann wäre ich auf jeden Fall nicht gerne ein Waver, der vom Samstag-Nacht-Wave zurückkommt, Sonntag früh ist und gerade Auto fährt. Und dann hast du auf einmal, Digga, ich sehe schon überall Radfahrer, was haben wir genommen, ey?
Definitiv, ja.
Ja, was haben wir noch gehabt? Three Rides Aachen hast du gerade kurz angeschnitten.
Three Rides Aachen, genau. Freddy Rassmann.
Three Rides Aachen.
Wird Zweiter.
Ja.
Also kann so ein bisschen.
Wer hat gewonnen? Der von Total Energy oder war der Dritter?
Der war Dritter. Der Crossfahrer, der Dan Sote.
Dan Sote, ja, stimmt, da habe ich auch gelesen.
Hat gewonnen, genau.
Bist du Three Rides Aachen schon gefahren letztes Jahr, ne?
Letztes Jahr war meine Entscheidung dann...
Ah stimmt, danach hast du gesagt, du fährst keine Rennen mehr.
Und
ist der Parcours derselbe geblieben?
Nee, die haben den Parcours geändert, aber mir wurde gesagt, es hat sich zum Negativen verändert.
Wirklich?
Also, ja, weil letztes Jahr war es halt so, dass es zumindest dadurch, dass man am Anfang ja durch so eine Schotterpassage gefahren ist und dann über so ein Feld, hat sich halt trotzdem das ganze Feld auseinandergezogen. Mhm. Natürlich war die Runde trotzdem viel zu klein für die Menge an Fahrern, aber es hat sich trotzdem auseinandergezogen und jetzt war es halt so, dass es vorher keine wirkliche Selektion gab. Also das ist jetzt mir nur überliefert. Ich war nicht vor Ort, weil ich einen Besuch hatte hier in Köln. Und dann kam man auf so einen Besuch.
Weil ich einen Besuch hatte.
Und dann ist man auf so eine schmale Straße gekommen und halt einfach mit 1500 Leuten irgendwie. Oh. Und dann stand halt erstmal alles. Und Lennart meinte auch, dass sie da, wo sie standen, vorm Start, der Startschuss fiel und sie standen halt einfach erstmal 2 Minuten, bis sich irgendwann mal was bewegt hat.
Das ist schon krass.
Und da merkt man halt schon, es kommt halt so an seine Grenzen. Irgendwie so dieses ein gutes Rennen für alle anzubieten und für alle irgendwie chancengleich, das funktioniert halt nicht
wirklich. Ja, also ich war in Aachen wirklich beeindruckt, wie viele Profis auch einfach hingekommen sind. Also na klar, es liegt natürlich für Holländer, für Belgier, für Deutsche hier aus der Region, liegt es halt einfach gut. Und dann war halt wirklich beeindruckend, wie viele Profis da auch mitgefahren sind. Aus dem Straßenradsport, die alle mal jetzt in Gravel reinschnuppern. Und ich fand halt interessant, letztes Jahr, ich habe mich mit dem Patrick Liechern von Schwalbe unterhalten und der meinte zu mir, der hat ja das Festival jetzt auch schon 2-3 Mal begleitet und das aber, also deswegen muss man das ja auch mal aus mehreren Sichten sehen. Aus seiner Sicht ist dieses Gravel-Rennen genau das, was es gebraucht hat, weil das zieht natürlich dann voll viele Teilnehmer, wie du auch gesagt hast, dann kommen noch Begleiter und das macht dann halt auch so ein Event-Festival halt dann voll mit Leuten, ne? Also ja. Und ich glaube, daher ist es eigentlich, glaube ich, super schlau, das so zu kombinieren, so Bike-Festival mit einem Event oder mit einem Gravel-Rennen, was halt viele Teilnehmer und Leute zieht. Das ist, glaube ich, ein guter und schlauer Move und kann halt so für so Radsport-Events in der Größenordnung auf jeden Fall voll gut sein. Mit einer Expo dran und Messegelände und keine Ahnung was. Also von daher, ja, vielleicht als Mitfahrender in dem Rennen denkt man sich, okay, bräuchte ich jetzt nicht 1500 Leute. Aber wenn du natürlich siehst, okay, wenn es diese 1500 Mitfahrer nicht geben würde oder Mitfahrenden, dann wird es wahrscheinlich auch das Event nur ein Drittel so groß machen, weil dann hast du halt einfach auch keine Leute, die da kommen, ne?
Ja, und das ist halt schon oder das weniger. Coole, also das ist auch einfach das Schöne am Tracker, auch durch diese vielen Distanzen. Jeden Tag ist halt eigentlich ein Rennen, jeden Tag ist da was los an der Venue, jeden Tag sind die Marken da. Ja. Und ich habe dann auch, als ich dort war, einfach auch zum Startunterlagen abholen oder zum Gucken, habe ich dann Podcast-Hörer getroffen. Und das ist ja auch das Coole, dass man halt einfach so, die Leute sind halt da unterwegs, man trifft die Profis. So ein bisschen das, was es halt im Triathlon schon immer gab, dass man mit den Profis am Start stand, das hat man jetzt eben im Radsport auch zum allerersten Mal. Und nicht nur dieses von außen drauf gucken, da ist ein Profirennen und ich guck mal zu, sondern, Paul Vossisches Rennen gefahren und ich bin die gleiche Strecke gefahren. Ja. Das macht ja, glaube ich, auch so ein bisschen den Reiz aus.
Ja, voll. Nee, das ist schon cool, dass es, wo sich das so hinentwickelt. Was haben wir noch? Jetzt haben wir echt richtig viel über Gravel gesprochen, diese Folge.
Ist ja auch
Gravel, der bessere Radsport.
Ja, tatsächlich hatte ich jetzt wieder, ich bin im Winter, glaube ich, einfach auch, weil ich viel Rolle gefahren bin, bin ich gar nicht so viel gegravelt, was ich daran gemerkt habe, dass ich meine, meine Ventile nicht mehr, ich habe meine Ventile nicht mehr aufbekommen.
Dass die Technik noch schlechter geworden ist.
Nein, aber die Ventile waren halt einfach verklebt.
Habe ich auch oft.
Und ja, aber weil du dein Rad nicht pflegst.
Ich verklebe das
Ventil. Bei mir war es einfach nur, ich bin nicht gefahren. Und dann war ich jetzt in Girona und dann habe ich mich so gefragt, so, warum fahre ich überhaupt noch Straße? Also es ist einfach wieder so gut, weil man ja auch merkt, so, ja gut, ich kann ja auch ganz normal damit Straße fahren.
Ja, klar.
Aber ich habe halt jederzeit die Option, irgendwie nach rechts da ins Gebüsch abzubiegen, sozusagen. Und dann bin ich hier jetzt auch wieder gegravelt letzte Woche. Und es war einfach so entspannt. Ich bin da durch die Warner Heide, die gerade richtig schön blüht.
Mhm.
Und man hat nichts mit Autos zu tun.
Also du brauchst gute Strecken.
Das stimmt, aber das gilt ja fürs Straßefahren auch.
Ja, voll. Aber ich würde sagen, so bei mir war es jetzt so, ich bin auch echt viel Gravel gefahren. Momentan kann ich auch nur Gravel fahren. Weil Straßenrad wird geklaut. Das Problem ist, Menschen machen ja Fehler und dann lernen die meistens draus. Und ich habe bei mir selber gemerkt, ich bin ein Mensch, der nicht aus seinen Fehlern lernt. Ich mache immer wieder dieselben Fehler. Und wenn es dann immer so weit ist, dann ärgere ich mich mal richtig doll, aber ich lerne da nicht draus.
War das denn die Definition von Wahnsinn? Wenn man immer wieder das Gleiche macht.
Vielleicht bin ich auch wahnsinnig, das kann schon sein. Weil ich bin jetzt mit meinem Gravelrad oft gefahren, dann ist halt einfach so, ich sollte mich einfach hinsetzen und auf Strava oder auf Komoot, wo auch immer, einfach eine schöne Route vorher planen, die ich dann fahre. Die Realität ist aber, dass ich aufstehe und dann bin ich, ich will jetzt um 9:30 los. Ja gut, ich setze mich jetzt nicht noch 10, 15 Minuten hin und mache eine Strecke. So, ich kenne mich ja aus, ich fahre schon los. Und dann bin ich zum Beispiel jetzt, wenn man das auf den Kölner Raum bezieht, zum Beispiel auch letztens, als wir die letzte Folge Podcast aufgenommen haben, bin ich halt dann rausgefahren Richtung Bonn, bin immer den Rhein rüber, dann durch den Kottenforst und so zurück, so durch die Wille. Also es gibt, also ich weiß, wo die Waldgebiete sind und ich weiß, wo, da könnte man gut graveln. Das endet aber immer wieder, dass ich so auf einem Garmin reinzoome und so, ah, der Weg sieht auch ganz gut aus, und dann fahre ich den und dann ende ich entweder in so kompletten riesen Matschlöchern oder in irgendwelchen Sackgassen oder es sind übertriebene Trails, oder auch dann an dem Tag, wo wir Podcast aufgenommen haben, war ich dann auf irgendeinem Dornenweg, wo ich dann dachte, okay, wenn ich mir jetzt hier keinen Platten fahre, wäre es ein Wunder. Und genauso war es auch. Da hatte ich natürlich einen Platten.
Aber das bereitet dich schon mal auf Gravelrennen vor.
Also ist das so immer
sind,
so?
So sind Gravelrennen. Also zum Beispiel beim Tracker ist so, die letzten 5 Kilometer ist so ein übertriebener Trail, wo du einfach mitten dann, du musst dann nochmal über Steine, aber halt solche runden Flusssteine, da musst du dich durch so ein Flussbett durch und dann ist irgendwann, fährt man an dieser, da ist ja so eine Nescafé-Fabrik und an der geht so ein schmaler Weg vorbei, den wahrscheinlich irgendwelche Arbeiter mal zur Abkürzung breitgetreten haben, aber das ist so, da passt ein Fahrrad hin und dann sind da noch so komische Überfahrten von selbstgebaute Mini-Brücken. Nee, die hat man nur in den Abfahrten. Also da sind auch Sprünge so in den Abfahrten, also die kann man springen, ich springe die jetzt nicht.
Ich will gerade sagen,
aber als wir die gefahren sind, ich bin zum Beispiel einmal zu Tode erschreckt, weil wir sind diese Abfahrt runter und du hast schon das Gefühl, okay, ich muss es halt laufen lassen, weil irgendwie Geschwindigkeit bringt Sicherheit und entweder das klappt oder das klappt halt nicht. Und dann kommt so ein Sprung und auf einmal kommt von vorne ein Motocrosser. Also dann kam mir ein Motocrosser entgegen, der dann diesen Sprung natürlich genutzt hat und der kam mir halt nach oben mit Vollspeed entgegen und ich bin da bergab gefahren. Ja, weil das ist ja... Ist ja nichts ab, also es war ja nicht im Rennen.
Ey, zum Glück ist ja nichts passiert, ey.
Aber grundsätzlich, das ist halt wild. Also Gravel-Rennen ist halt auch wild.
Eieiei.
Muss man sagen.
Angst, ey.
Und deshalb, wenn du, eigentlich musst du es genau so machen. Und so fahre ich ja meistens auch Rad. Ich probiere halt. Und übers Probieren findet man dann irgendwann die Strecken und ja auch die guten Strecken. Aber gerade so Trails, falls wir doch mal hier zusammenfahren, ich habe da auch so einen kleinen Trail von einem Wohngebiet zu einem anderen Radweg. Und das ist dann halt auch, man muss ein paar Mal über Bäume springen, man muss zwischen den Bäumen durch. Dann sind da wieder irgendwelche Steine im Weg. Aber so sind dann halt auch Gravel-Rennen.
Ja, krass. Also es killt den Schnitt brutal. Man kann halt überhaupt nicht mit dem Straßenkilometern rechnen, so dieses so hier 120 Kilometer 4 Stunden passt. Und ich habe mich halt oft einfach erwischt dabei, wie ich mir so gedacht habe, ah, weißt du noch, vor 20 Minuten, als du gedacht hast, soll ich nicht lieber umdrehen? Das wäre der Moment gewesen. Das, ja, und dann bin ich so, jetzt bin ich zu weit drin, um umzudrehen. Ja. Vor 20 Minuten wäre es auch okay gewesen. Ja. So. Und dann ich glaube, das ist auch einfach dann so ein Ego-Problem bei mir, dass ich mir dann denke, nee, jetzt drehe ich auch nicht mehr um. Jetzt so. Und dann ist halt schon oft wirklich passiert, dass ich irgendwo geendet bin, wo gar kein Weg mehr war. Und dann habe ich so geguckt und so rausgezoomt und so, ah, in 200 Metern in die Richtung ist aber irgendwas. Und dann schulter ich mein Rad und laufe da rum und das ist ja der nächste Punkt. Ich habe ja immer noch meine Nimble-Straßenschuhe. Also ich habe ja keine Gravel- oder keine Cross-Schuhe. Das heißt, dann stehe ich da wieder, muss mein Glied wieder sauber machen, alles. Erstmal den ganzen Dreck da rausholen. Und seitdem ich Gravel fahre, muss ich auch sagen, ist mein Keller deutlich dreckiger. Also wie viel Dreck man da auch... Also.
Das war ja jetzt auch in Girona so krass, dadurch, dass es ja nur geregnet hat. Ich habe jeden Tag mein Rad geputzt. Es war jeden Tag wieder erneut unfassbar dreckig. Ich war dreckig. Du bist einfach... Da kann ich mir nachfühlen, wie Crosser so einen Winter überhaupt bestreiten.
Ja, auch krass.
Ne? Du hast jedes Mal dreckige Schuhe. Das ist ja dann auch so, jetzt im Sommer war es zumindest wenigstens so, wenn die Sonne mal draußen war, du hast deine Schuhe in die Sonne gestellt, die Schuhe waren trocken. Wenn du im Winter nasse Schuhe hast, weil du die sauber machen musst, die werden ja nie mehr trocken. Ja. Also, ich
vergesse auch
nicht.
Immer, wenn du so richtige Regenrennen hattest, dann bei mir war immer der Klassiker, dass ich hab vergessen, mir die Ohren zu waschen. Und dann bin ich wieder rausgekommen und am nächsten Tag aufgestanden und hat irgendjemand zu mir gesagt, Digga, du musst mal deine Ohren waschen, die sind voll dreckig, weil so in den Ohren so der ganze Dreck drin war, wo man halt einfach nicht dran denkt, so, ah ja, da spritzt halt überall hin, so, ne? Also, naja. Werbung. Ja, auf einmal ist alles neu. Ich stehe kurz vor meinem letzten Rennen als Profi.
dann ist die Profikarriere beendet. Ein ganz neues Leben wartet auf mich. Neue Challenges, neue sportliche Challenges. Aber ich habe natürlich trotzdem vor, weiter einen sehr gesunden und aktiven Lifestyle zu führen. Und auch wenn die Profikarriere endet, bleiben doch manche Dinge gleich. Zum Beispiel meine Morgenroutine. Und ihr wisst es, das ist AG1. Jeden Morgen ein Scoop AG1 in kaltes Wasser, schütteln, trinken und nie wieder Gedanken um mein Nährstofffundament machen. Was ist AG1? AG1 ist eine wissenschaftlich basierte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex und mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. Ich habe echt einen stressigen Alltag mit dem Training, mit den zwei Kids, die ich habe. Einfach immer viel los und da ist AG1 richtiger Support für mich. Ich bin richtig glücklich, dass die an meiner Seite sind und das jetzt auch schon seit über 2 Jahren. Ich kann wirklich sagen, ich fühle mich damit besser. Und wenn du eine ähnliche Erfahrung machen willst, würde ich es dir wirklich empfehlen. Unterstütze jetzt nämlich auch du deine Gesundheit auf drinkag1.com/planz und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu. Den Code und die Website findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Ja, Hamburg, Radgeklaut-Story, die haben wir noch. Ja, ich war in Hamburg auf dem, es war auch komplett mindblowing, das OMR-Festival, da mal großen Shoutout auf jeden Fall an Philipp Westermeier und OMR, was die da auf die Beine stellen. Sehr, sehr interessant und
für alle, die es nicht kennen, OMR ist die FIBO für Influencer, oder?
Nee, gar nicht. Es ist, ja okay, Online-Marketing-Rockstars, aber es ist wirklich, also wenn man sich so für Social Media und Medien, das ist auch du machst ja einen Podcast, du bist ja auch im Medien-Game
drin. Ja, du hast mich ja nicht mitgenommen.
Da kann man sich fortbilden und sehr viele interessante Speaker hören.
Hättest du mich im Auto lassen können, ich hätte auf die Fahrräder aufgepasst.
Naja, auf jeden Fall bin ich da mit meinem guten Kumpel Arne, den du auch kennst, der uns fit macht im Gym hier immer in Köln, mit dem bin ich da hingefahren und Arne hat das alte Vektorrad von Nils Polet, das war nämlich auch so ein bisschen verwirrend für viele, die haben gedacht, dass mir 2 Räder geklaut worden wären, aber ein Rad war von Arne, das alte Rad von Nils Polet und mein Trainingsrad und die beiden lagen im Auto, wir sind dann direkt zur Messe gefahren, haben den ersten Tag da verbracht, sind dann, oder wollten dann eine Nacht im Hotel pennen und dann halt ausladen, whatever. Wir haben uns ja halt nichts dabei gedacht. Messegelände, 50 Meter von der Messe weg, am helllichten Tag, Sonnenschein in der Innenstadt in Hamburg. Also jeder, der weiß, wo die Messe in Hamburg ist, die ist ja wirklich direkt in der Stadt. Ist jetzt nicht irgendwie außerhalb in dem Industriegebiet oder was auch immer. Außerdem hatten wir auch noch Decken über die Räder. Es war jetzt nicht so, dass man ins Auto guckt und direkt sieht, ah, da sind Räder drin. Es gab ein böses Erwachen. Wir sind vom ersten Messetag zurückgelaufen zum Auto und an Arnes Auto war schon in Köln, als wir losgefahren sind, habe ich schon Spaß mit ihm gemacht, so weil der Spiegel, da hatte die Abdeckung gefehlt auf der einen Seite, das heißt, du konntest halt sozusagen in die Technik vom Spiegel reingucken. Und an diesem Spiegel, genau an dem, war halt so Polizeiflatterband und ein Aktenzeichen dran. Und dann sind wir da hingegangen und haben uns das angeguckt und waren so, haben die dir jetzt eine Anzeige geschrieben, weil dein Spiegel kaputt ist oder was? So ist ja mega strange. Und dann haben wir uns ins Auto gesetzt, ich auf dem Beifahrersitz, Arne im Auto. Und bevor wir losfahren wollten, sagt er so, ey, ich will jetzt wissen, was hier los ist, ich rufe da jetzt an. Und dann wird das Aktenzeichen angerufen, das Aktenzeichen durchgegeben und dann war die Polizistin am anderen Ende und sagt so, ja, also ich muss mir den Vorgang kurz ziehen. Ja, also hier steht, dass in ihr Auto eingebrochen wurde. Und wir so, was? Und drehen uns beide so gleichzeitig um und realisieren dann erst, nachdem wir schon so 4 Minuten im Auto saßen, oh ja, stimmt, die Scheibe ist eingeschlagen und die Räder sind geklaut worden.
Deshalb ist der Schulterblick so wichtig.
Ey, das musst du dir mal vorstellen, auch die Polizistin, die dachte, das sind die beiden bekifft, oder was ist mit denen? Wirklich, wir saßen 4-5 Minuten im Auto und haben nicht realisiert, was überhaupt los war. Und
also ihr habt doch eure Fahrräder nicht vermisst. Ihr habt euch, also
wir wären einfach losgefahren und hätten dann gedacht, warum ist hier so laut?
Warum zieht's hier so?
Also dann halt komplett, bei Arne haben sie noch eine Sporttasche geklaut. Das war natürlich auch noch bitter für ihn, bei mir in Anführungszeichen nur.
War das die Tasche, die ich ihm geschenkt habe?
Ich glaube nicht, es war eine ältere. Es waren auf jeden Fall 2 Räder weg, von Arne noch eine Tasche weg, Auto kaputt.
Ja, und dann natürlich erstmal, was machst du denn dann, ne? Erstmal angerufen, Versicherung, wie kommt man nach, wird das hier gemacht, können wir mit dem Auto noch zurück nach Köln fahren? Genauso war es, sind dann zum Baumarkt, haben das so eine Plane gekauft, das abgeklebt, sind dann mit dem Auto 2 Tage später nach Köln zurückgefahren, Versicherung melden, dann ist ja bei uns, besonders ja bei dir dasselbe, du bist ja für Rose Ambassador, wenn jetzt dein Rad geklaut wird, ist ja super ärgerlich, ist jetzt aber erstmal in dem Sinne nicht dein Eigentum, also das heißt sozusagen jetzt nicht, du hast jetzt nicht direkt das ganze Geld, was du bezahlt hast, dafür verloren, aber dann ist natürlich auch die Frage mit der Versicherung, so wie wird das jetzt halt geklärt, ne? Also ja, bin ich mal gespannt, sozusagen, es wird ja an sich nur geliehen und man hat einen Vertrag mit dem, über dieses Rad, mit dem Hersteller, sozusagen, an sich schuldet man ja jetzt irgendwie dann dem Partner ein Rad, muss man jetzt, also versicherungstechnisch, einfach super nervig alles, aber wir haben sehr viel Glück gehabt, hier im Podcast kann ich ja sagen, dass Rose supportet hat dann, die haben uns dann 2 Räder vorbeigebracht.
Rose Beste.
Und dann konnten wir dann am Donnerstag, den Morgen nach der OMR, zusammen mit Kai Pflaume, Paul Ripke und Ulle war auch noch da und meine Wenigkeit, wir sind dann zu viert, haben wir den Deich lahmgelegt und haben da so einen kleinen Community-Ride gemacht, was sehr, sehr spannend war.
Ja, da wollte ich dich noch fragen, weil du hast mit Paul Ripke, Kai Pflaume und Ulle geworben, aber irgendwie tempomäßig konnte ich nur mit Paul und Kai mithalten. Ulle habe ich in deiner Story nie gesehen.
Du hast vollkommen recht. Es ist mir am Ende des Tages auch aufgefallen, dass ich nicht mal ein Video mit Ulle oder so gemacht habe beim Fahren. Obwohl man muss sagen, Ulle ist, es war crazy. Es war ein brutal schöner Tag und warm. Und Ulle ist wie zu seinen besten Zeiten mit Armlingen und Beinlingen und der Weste da aufgelaufen. Ich dachte, Junge, Alter, das muss doch übelst warm sein. ja, Ulle ist da auf jeden Fall, der hat da gut durchgezogen.
Der alte Spanier.
Das war, ja, wirklich so ein richtiger, wie so ein alter Spanier, ey. Aber nee, es war cool. Also man hat auch, also auch einfach schön zu sehen, als Ulle da ankam, wie viele Leute direkt zu ihm sind, Fotos gemacht haben. Es hat immer noch so der alte Held, ne? Und das war schon richtig cool zu sehen. Also war auch nochmal da Respekt an die Hamburger Cycling Community. Es war stark von euch. So, Tanja, wie lange haben wir? Ich bin irgendwie durch.
Stündchen haben wir. Ich würde mich jetzt auch hinlegen.
Tanja hatte wieder 24 Stunden Dienst.
Ja, sonst wäre ich auch Dienstagmorgens nicht auf meiner Couch.
Tanja macht jetzt Schläfchen.
Lebt nicht jeder so ein Lotterleben wie du.
Ich fahre jetzt trainieren. Ey, Lotterleben, ich bin
Lotterleben.
So viel ist hier los.
Lotterleben.
So kann man die Folge nicht leben. Lotterleben. Ich habe überlegt, zwischen verklebtes Ventil.
Und Lotterleben.
Das ist ein bisschen, das ist auch ein bisschen doppeldeutig, weißt du? Verklebtes Ventil. Und Lotterleben.
Du bist immerhin der Einzige, der lacht, aber okay.
Du darfst entscheiden, welchen Folgentitel nehmen wir.
Dann nehmen wir lieber Lotterleben.
Okay, Lotterleben machen wir. Ja, und ansonsten halten wir euch wie immer auf dem Laufenden in der nächsten Folge von eurem Lieblingspodcast.
So ist es.
Parallelwelten mit Tanja Erath und C. Grabel.
Genau, das nächste Mal nehmen wir vielleicht auf.
Kannst du mich mal besuchen? Ich war jetzt 2 Mal hier.
Ja, vielleicht aber auch du mich, weil das wird wahrscheinlich dann nach meiner OP, da gehe ich das nächste Mal vielleicht drauf ein.
Okay.
Weil Tanja, da habe ich ja schon vorher... Jetzt haben wir wieder einen Cliffhanger.
Tanja wird operiert. Lässt sich die Beine verlängern.
Genau, ich lasse mir die Beine verlängern.
Was wäre so eine. Es gibt ja auch richtig unnötige OPs.
Ja. Ja und nein. Weil ich meine, ich denke mir immer. Also auch
nee,
bei
das
so
ist
ganzen,
jetzt auch. Ja, ich weiß, was du meinst. Also aus Außensicht unnötig. Wenn einem selber das wichtig ist, dann ist es ja wichtig. Das verstehe ich auch, aus welchen ästhetischen Gründen auch immer. Aber was wäre eine richtig lustige OP, wo das wäre so komplett aus dem Nichts, wo man nicht rechnen würde? Beine verlängern ist schon gut eigentlich.
Beine verlängern ist schon gut.
Einfach wie, so.
Vor allem, weil ich einfach so, ich bin ja eigentlich für eine Frau, glaube ich, sogar überdurchschnittlich groß. Ich glaube, der Durchschnitt ist irgendwie 1,68 oder sowas. Ja. Ich bin 1,72. Es wäre richtig komisch, wenn ich einfach sagen würde, ich wäre gern 1,78.
Ich wäre gern 6 cm größer.
Ja, vor allem.
Das wäre so dein Ding.
Dann wäre ich auch einfach größer als Lennart.
Ja.
Nee, es wird sich nicht lohnen.
Nee. Was wäre noch, was kennt man noch so operativ? Es wird auch nicht.
Wadenimplantate.
Genau, Implantate wäre gut. Sehr richtig.
Es gibt ja wirklich. Also
es wäre richtig witzig, wenn du in der nächsten Folge einen Brazilian Buttlift machen würdest.
Oh, das ist eine richtige Horror-OP, wirklich. Macht das nicht, Leute, macht das nicht.
So ein schön, ja, das war schon immer mein Wunsch, so einen richtigen, richtigen dicken Purpose zu haben.
Ja.
Naja.
Nur gut, dann bis zum nächsten
Damit
Mal.
Damit enden wir die Folge. Macht's gut und tschüssi.
Tschüss.